I will not ban fracking. My position is that we have got to invest in diverse sources of energy so we reduce our reliance on foreign oil.
Fracking? She's been against it for 12 years, and she will never allow fracking in Pennsylvania. If she won the election, fracking in Pennsylvania will end on day one.
Fabian, was hören wir da?
Ja, Christoph, wir hören dort Kamala Harris und Donald Trump, die bei der Fernsehdebatte über das Fracking streiten, Gasförderung in den Vereinigten Staaten. Kamala Harris sagt, sie sei also nicht mehr gegen das Fracking, das hat sie schon lange abgestellt. Und Donald Trump sagt, falls sie gewählt werde, am Tag 1 wäre das Fracking verboten.
Es ist Mittwoch, der 25. September. Bis zur US-Präsidentschaftswahl geht es noch 40 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger». Es freut mich, den Fabian Fellmann zu begrüßen, unseren USA-Korrespondent. Er ist zurzeit unterwegs im Swing State Pennsylvania. Guten Tag, Fabian.
Hallo, Christoph.
Fabian, wo bist du gerade?
Ich bin in einem Ort, der Indiana heisst, und der Ort ist nicht in Indiana, sondern in Pennsylvania, dem eben entscheidenden Swing State.
Wieso bist du gerade in Indiana, Pennsylvania?
Es ist Christbaum-Hauptstadt der Welt, habe ich heute
aber Morgen. Aber Weihnacht ist also noch nicht. Also.
Nein. Also Pennsylvania ist ein Swing State. Das haben viele schon mal gehört. Das ist einer von etwa sieben. Aber das ist nicht nur einer von diesen sieben, sondern es ist wahrscheinlich der entscheidende bei der Wahl im November, weil es ohne Pennsylvania für Kamala Harris sehr, sehr schwierig wird, eine Mehrheit der Wahlleute zu erreichen. Pennsylvania hat 19 von diesen Wahlleuten. Und darum bin ich in Pennsylvania unterwegs und ich habe mir Indiana ausgesucht, weil Donald Trump da auftreten ist am Montag am Abend und weil wir da zmitzt im Gasförderland sind, zmitzt in den Appalachen.
Wie sieht das dort aus? Nimm uns bitte mit nach Indiana, Pennsylvania.
Christoph, ich habe gerade die Appalachen erwähnt. Das ist so eine Bergkette, die sich an der Ostküste der USA abzieht, von Norden nach Süden. Und wenn ich sage Bergkette, ist das für amerikanische Verhältnisse Berge. Wir Schweizer würden sagen Hügeli. Es sieht ein bisschen aus wie im Emmental. Es geht auf und ab überall. Es ist waldig. Eben Christbäume hat es ganz viel, offenbar. Und was auch überall hat, sind die Gasquellen. Das sind so zwei Tanks und eine Pumpe. Es sieht ein bisschen aus wie eine kleine Ölpumpe. Dann hat es also ein paar Leitungen. Alles ist grün angemalt, gar nicht mal so auffällig. Aber das ist jetzt da eben ein riesen Streitthema in dem Wahlkampf. Die Erdgasförderung, das Fracking.
Was ist Fracking genau? Kannst du uns das erklären?
Ja, da habe ich mich gut dazu informiert, Christoph. Fracking ist die Förderung von Öl und Gas aus Schiefersteinschichten. Und wir sind da in Pennsylvania an einem Ort, wo es eine riesige so eine Schieferformation gibt. Das ist 400 Milliarden Jahre alt, das war damals Meeresboden gewesen. Da hat sich Schiefer gebildet, also brüchiges Gestein, geschichtetes Gestein. Dort hat es Erdgas und das lösen wir raus, indem man Löcher bohrt im Boden und dann mit hochem Druck Chemikalien in die Steinschichten reindrückt und spült und mit dem das Gas rauslöst. Und Pennsylvania ist dank dieser Technologie, die ist Mitte der 2000er Jahre gross geworden, zum grössten Gasförderer geworden in den Vereinigten Staaten, gerade hinter Texas.
Aber wieso ist die Geschichte, das Fracking so umstritten?
Das Umweltproblem. Also es gibt zwei Punkte. Das eine, Gas ist ein fossiler Brennstoff, das heisst, es ist endlich, es trägt zur Klimaerwärmung bei. Und das andere ist, dass man Befürchtungen hat, dass die Abwasser von dem Fracking im Boden bleiben, zum Teil auch überlaufen aus den Quellen raus, wenn etwas schief läuft, dass sie Bäche verschmutzen, das Grundwasser verschmutzen. Das sind so die zwei Hauptkritiken. Es ist aber auch sehr eine einträgliche Wirtschaft, gerade in Pennsylvania. Also es sind etwa 100'000 Jobs davon betroffen. Das sind 2% der Wirtschaftsleistung. Das klingt zuerst mal noch nicht wahnsinnig viel. Aber die Industrie ist in den letzten Jahren mit Wachstumsraten von 15-20% gewachsen. Also ein unglaublicher Treiber, ein unglaublicher Boom, gerade da in Pennsylvania.
Okay.
Ich bin jetzt eine Frau besuchen, Judy Winchison.
I'm Judy Winchison. I guess I'm called the Queen Mother of the Eastern Hellbenders Society. And
das ist eine über 80-jährige ehemalige Primarlehrerin. Die hat sich gegen eine Fracking-Anlage gewehrt.
Well, that is no longer, but we still have court cases to fight. And we've been fighting this since 2013.
mir ist es nicht darum gegangen, Gas aus dem Boden zu holen, sondern mir ist es darum gegangen, dass man dort wollte, Abwasser aus anderen Gasquellen einlagern. Ähnlich wie man zum Beispiel Nuklearabfälle einlagert im Gestein. Sie hat sich jetzt 10 Jahre lang gegen die Ölindustrie, gegen den Commonwealth von Pennsylvania, so heisst der Staat von Pennsylvania richtig, und gegen die Bundesebene gewehrt.
And when they did the fracking, they didn't consider the waste. And the waste is the issue. And that's what we were fighting. This was going to be in our backyard. We were going to have waste that could contaminate our water, nature, anything living, whether it be the water, the hellbender, salamander, or whatever it be, has a right to exist and flourish. And that's what we fought for the last 10 years.
Und hat vorläufig gewonnen, die Abwasseranlage gibt es jetzt bei ihr nicht.
Könnten denn die USA dank dem Fracking autark, also unabhängig werden, was Versorgung mit Gas und Öl betrifft?
Ja, Christoph, es ist genau das Schiefergas-Fracking, das dazu geführt hat, dass die USA schon seit 2019 mehr Energie produzieren, als sie brauchen. Also es ist schon seit 5 Jahren der Fall. Seitdem exportieren die USA mehr Energie. Der Donald Trump verkauft das als seinen Erfolg. Tatsächlich ist es einfach Erfolg, vor allem weil eben die Fracking-Technologien konkurrenzfähiger geworden sind und der Ölpreis und Gaspreis gestiegen ist auf der Weltmarkt. Aber die Frage ist, heisst das, dass die USA autark sind, also unabhängig, energieunabhängig? Das sind sie nicht. Sie verkaufen zwar viel Gas, aber sie importieren nach wie vor relativ viel Öl. Das hat mit der Beschaffenheit von dem Öl zu tun und wie die Raffinerien funktionieren. Aber auf jeden Fall macht der Trump eben mit dem Thema Wahlkampf. Er verspricht, er werde die USA energieunabhängig machen. Letztlich ist sein Argument, Leute kommen wieder billiges Benzin über. Wir reden im Moment von einem Literpreis von 74 Rappen. Wie viel ist es in der Schweiz gerade?
Ja, das ist so ein Franken günstiger als bei uns, ja.
Genau, aber für die Amerikaner ist das eben schon teuer. Sie hätten lieber, einige Amerikaner hätten lieber einen Preis von 50 Rappen pro Liter, was vor ein paar Jahren noch der Fall war.
Fracking ist, wie man gehört, ein Streitthema. Wo steht denn da Kamala Harris?
Kamala Harris kommt aus Kalifornien, Christoph. Das ist ein Staat am Pazifik. Die sind betroffen von Waldbränden, die sind betroffen von der Klimaveränderung und sie fördern selber nicht wahnsinnig viel Gas und Öl. Ich weiss nicht, ob sie gar überhaupt fördern. Letztlich, die Kalifornier sind gegen die fossilen Brennstoffe. Die wollen Klimaschutz betreiben. Das will auch Kamala Harris. Und sie hat in ihrem Wahlkampf 2019 gesagt, sie würde Fracking stoppen. Und inzwischen ist sie aber auf Bundesebene und muss Rücksicht nehmen auf Swing States wie eben Pennsylvania. Und jetzt sagt sie, sie will Fracking eben nicht mehr stoppen. Und sie will lieber die Energiegewinnung diversifizieren, also auch Wind, auch Solarenergie produzieren und langsam das Fracking auslaufen. Es ist die Frage, ob ihr die Leute das glauben. Oder? Also jetzt in Pennsylvania habe ich mit verschiedenen Leuten geredet, die fürs Fracking sind, glauben ihr nicht, dass sie die Meinung geändert hat. Und die gegen das Fracking sind, sind enttäuscht, dass sie jetzt nicht mehr gegen das Fracking ist. Und sie probiert halt jetzt an einen Mittelweg zu gehen.
Mit anderen Worten, sie ist in einer Zwickmühle. Ja? Und wo steht Donald Trump?
Drill, Baby, Drill, Christoph.
Da ist einfach das zu beantworten.
I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates and lower the cost of energy. We will drill, baby, drill.
Genau, eben Bohr, Baby, Bohr, das ist einer von seinen Sprüchen, den er immer bringt an jeder Rallye. Das hat er auch jetzt da in Indiana gesagt und die Leute haben mit ihm gesungen, Drill, Baby, Drill. Er gibt sich als Fracking-Fan, er hat Regulierungen abgeschwächt, die das Fracking eingeschränkt haben. Er hat auch am Supreme Court Richter installiert, wo so die Aufsicht von der Bundesverwaltung über die Firmen im Umweltbereich eingeschränkt haben. Die sich da ein bisschen besser auskennen, die kennen vielleicht die Chevron-Doktrin, von dem ist viel geredet worden, die ist gekippt worden. Und mit dieser Argumentation hat Trump natürlich durchaus Erfolg.
Would you tell me your name and where you're from? I'm good. Okay, thank you, sir.
Ich habe den Rally mit einem Kohlemineur geredet, da hat man dann seinen Namen nicht sagen, aber er war der Anführer, der Schichtführer von einer ganzen Gruppe von etwa 2 Dutzend Mineuren, die mit einem harten Helm und mit so blauen Kutten mit leuchtgelben Markierungen gekommen sind. Sie sind auch hinter dem Trump gehockt während der ganzen Rede, damit sie schön im Fernsehen zu sehen sind.
And what issues are important for you?
Being energy independent again. Being strong. No wars. like we had 4 years ago. Money, grocery bills, 200 to 500. Interest rates, 3%, 2% to 7, 8%.
Und dann hat mir eben gesagt, er wünsche sich halt einfach jemanden, wo den Kohlenabbau und den Gasbau und die Erdölförderung vorantreibe. Und das erhofft er sich halt vom Trump und eben nicht von der Kamala Harris.
Ja, und da sieht man, dass wir halt wirklich im Rust Belt unterwegs sind, in Pennsylvania, ein alter traditioneller Industriestandort. Du bist nicht das erste Mal in dem Wahljahr in Pennsylvania, du bist Anfang Jahr schon dort gewesen. Hat sich aus deiner Sicht etwas verändert in dem Swing State?
Ja, hat sich. Also ich bin jetzt in einer anderen Gegend unterwegs. Das erste Mal bin ich im Osten von Pennsylvania gsi, wo eben die Industrie, wie du gesagt hast, sehr stark war. Da im Westen gibt es auch so Industriestandorte, wo zum Teil eben verlassen sind, verrostet sind, drum der Rust Belt. Jetzt hier in Indiana ist es mehr Kohlenindustrie und da sind schon sehr viel, wenn man so übers Land fährt, ist das ja zum Teil sehr ähnlich, wie was ich im Osten gesehen habe. Also man fährt die Hügel auf, die Hügel ab und plötzlich kommt man wieder an einem Haus vorbei, wo leer steht, am Verfallen ist, Ausflugsrestaurants, wo noch so die alten Schilder aus den 60er Jahren hängen und alles
klingt
ist kaputt.
Ein bisschen trostlos, ehrlich gesagt.
Ja, es ist zwischen romantisch und trostlos. Es schwankt ein bisschen, oder? Ich habe im Osten eher Orte erlebt, wo ich sehr trostlos gefunden habe. Da im Westen scheint es ein bisschen weniger so zu sein. Aber ich habe eben mit der Frau geredet, die gegen das Fracking ist. Und ihre Tochter ist im Gemeinderat, wenn man das so vergleichen will. Und sie hat gesagt, das ist eine wahnsinnig arme Gegend. Da gibt es kaum Steuereinnahmen, Dorfläden gibt es auch keine mehr. Die haben ein Dörfli von 700 Einwohnern, die haben nicht einmal ein Restaurant oder irgendeinen Treffpunkt, wo man sich könnte sehen. Und was mir auffällt, ist, dass die Republikaner scheinen noch hässiger zu sein, als ich sie Anfangsjahr erlebt habe. Du magst dich erinnern, ich habe dort mit einer Serviererin geredet in einem Restaurant, ja, wo von einem drohenden Bürgerkrieg erzählt hat. Also man redet da schon von einem relativ hohen Niveau.
Ist auch in einem Podcast zu wackeln, muss man sagen.
Genau, wir haben eine längere Podcast-Folge dazu gemacht über Stacey. Wir würden die Folge gerne auch in den Shownotes verlinken. Inzwischen haben wir den Trump verurteilt gesehen, angeklagt gesehen, noch weitere Mal. Wir haben gesehen, dass der Joe Biden aus dem Rennen gegangen ist bei den Demokraten, die Harris an seine Stelle getreten ist. Und mich denkt schon, dass so bei den Republikanern die Aufregung nochmal gestiegen ist. Sie sind sehr angriffig. Sie lassen auch kein gutes Wort an Kamala Harris. Betrachtet sie als Puppe, die irgendwie ferngesteuert wird. Und Donald Trump schürt das natürlich nach Kräften. Oder er sagt an jeder Rally, dass wenn die Wahl verloren geht für die Republikaner, dass sie denen kein Land mehr heimgibt. Und das ist schon sehr eine apokalyptische Rhetorik. Was mir auch noch aufgefallen ist, es hat an dieser Trump-Rally plötzlich sehr, sehr viele junge Leute gehabt. Das hat vielleicht damit zu tun, dass Indiana eine Unistadt ist und eigentlich sehr ein kleines Städtchen ist, abgesehen von dieser Universität. Das hat mich aber schon interessant gedacht. Also es gibt so eine Schicht von jungen Leuten, bei denen ist es cool, um sich mit Trump-Cappy und Trump-Fahnen und so zu verkleiden und dann an so eine Trump-Rally zu gehen und dann all die Rufe mitzumachen, die man da so macht als Publikum. Ich habe dort mit dem Trevor Davis geredet. Das ist ein Student von Maschineninformatik.
My name is Trevor and I'm here to see Donald Trump speak in Indiana, Pennsylvania.
Und er hat mir dann ein bisschen erklärt, dass er aber eigentlich gar nicht so ein radikaler, überzeugter Trump-Anhänger ist, sondern eher so ein bisschen moderat.
Personally, I like how he says things the way that they are. He's not really someone who beats around the bush. And I can respect that about a leader. Mainly that's the biggest thing. Plus, I think he's a very business-minded individual. And I think as someone who favors the economy and everything, I think he's going to bring America back to...
Und für ihn gibt letztlich der Ausschlag, dass er im Trump mehr Credit gibt, dass er im Trump mehr zutraut, was den Gang der Wirtschaft angeht. Er hat gesagt, als Student habe er wenig Geld und sei darauf angewiesen, dass die Teuerung zurückgeht.
I would just really like to be able to see everything come down. Not only that, but inflation and everything as well.
Wobei, man muss sagen, die Zürich ist natürlich massiv zurückgegangen von 6-7% vor ein paar Jahren und jetzt sind wir, glaube ich, bei 2,5%.
Genau, aber es ist natürlich so, dass die Preise sind eigentlich bei fast nichts gesunken. Also wenn die Eier vorher 5 Dollar kosten, dann ja. Sind sie in der kürzesten Zeit auf 7 Dollar rauf. Und jetzt sind es halt $7.10 und nicht $7 oder nicht schon $8, aber sie gehen nicht mehr zurück auf $5. Und das macht die Leute natürlich verrückt.
Ja, das ist wie bei uns. Also Preise kommen ja dann nie mehr zurück, aber sie steigen dann einfach weniger schnell. Aber zurück zu den Pennsylvania, also zur Erinnerung, also eben 2016 hat Donald Trump gewonnen, ziemlich knapp. Und dann 2020 hat es Biden zurückgeholt, wieder ziemlich knapp. Wie sieht es jetzt aus in den Umfragen?
Puh, also national führt Kamala Harris in den Umfragen. Und das ist eben nicht so entscheidend, wie wir gehört haben, weil es eben auf die 7 Swing States ankommt. Und da hat es gerade ein bisschen Aufregung gegeben in letzter Zeit, weil plötzlich hat es Umfragen gegeben, die zeigt, dass Kamala Harris in Pennsylvania bis zu 6% Punkte vor dem Donald Trump-Tage liegen. Und du hast es erwähnt, das Wahlresultat war 2020 sehr knapp gewesen. Joe Biden hat nur mit 1,2% Vorsprung gewonnen in Pennsylvania. National hat er viel mehr Vorsprung gehabt. Und aus dem ist die Frage entstanden, ja, warum ist Harris jetzt in Pennsylvania in der Umfrage besser als national? Da wird jetzt viel darüber spekuliert, was das genau heisst. Ich muss schon sagen, also der Vorsprung, auch der von 6 Punkten, ist immer noch im Fehlerbereich von der Umfrage. Also man weiss nicht genau, ob der wirklich zutrifft. Das ist alles immer noch sehr knapp. Und wir sind zwar jetzt in einer Phase, wo die Umfragen ein bisschen mehr Aussagekraft haben, weil wir ja auch näher an der Wahl sind. Aber das sind ständig Momentaufnahmen, die sich auch immer wieder mal relativ schnell verschieben. Und es gehen auch nicht alle Umfragen daher unseren Vorsprung in Pennsylvania.
Es kommt ja immer darauf an, welches Umfrageinstitut die Befragung gemacht hat. Oder? Es ist immer noch
und wie viele Leute es gefragt worden sind.
Genau. Ja. Was ist denn die Strategie von diesen beiden Kandidaten, um die Waage auf ihre Seite kippen zu lassen, wenn es doch so knapp ist?
Trump hat es wunderbar gezeigt. Er ist in Pennsylvania in einen Lebensmittelladen gegangen und hat dort $100-Noten verteilt den Leuten, die gerade am Zahlen waren, um zu sagen, ja, schau, jetzt ist deine Rechnung für das Essen für diese Woche ein bisschen weniger hoch. Also, und das ist ja super symbolisch. Oder? Also, er verteilt wirklich Wahlgeschenke. Er verspricht im Moment allerlei Steuerrabatt. Jetzt soll man auf die Rente keine Steuern mehr müssen zahlen. Man soll auf das Trinkgeld keine Steuern mehr müssen zahlen. In erster Linie läuft es wie ihm darauf aus, dass er die eigene Basis mobilisieren will. Er hat ja an den Debatten auch über die Einwanderung geredet, dass Einwanderer angeblich gegen Hunde und Katzen essen. Und da geht es einfach darum, seine Leute aufzuwiegeln. Und Kamala Harris probiert es aus meiner Sicht ein bisschen anders. Sie hat Themen, wo sie eindeutig probiert, die eigene Basis zu mobilisieren. Das ist zum Beispiel das Thema Abtreibung, wo sie vor allem Frauen anspricht damit, aber natürlich auch Männer. Und dann das Project 2025, was so eine Art Handbuch ist für Trump, um in einer Art Diktator zu werden. Harris geht aber viel mehr als Trump ein bisschen in die Breite. Sie probiert politisch in die Mitte hineinzugehen, probiert Leute zu überzeugen, die unentschieden sind, die vielleicht so ein bisschen leicht Richtung Republikaner tendieren, aber nicht sicher sind. Sie probiert das auch, indem sie bei Stars auftritt und allerhand Stars für sich werben lassen. Wir haben über Taylor Swift auch schon geredet. Zuletzt war sie gerade bei der Oprah Winfrey, bei einer Talkerin, die in den USA Kultfaktor hat mit ihrer Talkshow seit Jahrzehnten. Und das ist so eine von diesen Figuren, die wirklich national so wie eine Klammer ist für alle möglichen Leute, für allen möglichen ethnische Hintergründe, wo alle eigentlich gut finden, wo nicht parteipolitisch sehr verbrämt ist.
Ja, danke. Also es ist interessant, also du sagst, der Trump tut mehr mobilisieren, setzt mehr auf Mobilisierung. Harris setzt mehr darauf, Wechselwähler oder Unentschlossene abzuholen. Setzt ein bisschen weniger auf Mobilisierung. Ich meine, das sind die beiden Strategien. Das ist eigentlich das Dilemma, wo Kandidaten drinstehen. Mehr Mobilisierung oder mehr Wechselwähler. Je nachdem justiert man seinen Wahlkampf. Danke vielmals fürs Erste, Fabian. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antwortet. Und wir haben heute eine Frage von der Tanja Weng-Bornholt. Die Frage dreht sich ums Gerrymandering. Das ist ein Thema, wo auch andere Hörer und Hörerinnen offenbar interessiert. Wir haben verschiedene Fragen zu dem Gerrymandering bekommen. Zuerst Fabian, was ist Gerrymandering?
Gerrymandering, Christoph, ist eine Verschiebung von der Wahlkreis in einem Mehrheitswahlsystem, wie es die USA sind. Die Zahl der Sitze im Kongress ist fix. Im Haus sind es 435 Sitze, aber die Bevölkerung wächst und schrumpft. Meistens wächst sie. Also muss man ab und zu die Wahlkreise neu zeichnen, damit man die Sitze kann verteilen. Das passiert alle 10 Jahre und in der Regel tut dann die Partei, die gerade an der Macht ist, die Kreise so ziehen, dass sie einen Vorteil daraus hat. Dem sagt man Gerrymandering.
Aber das betrifft nicht die Präsidentschaftswahl, oder?
Nein, das betrifft nicht die Präsidentschaftswahl. Da reden wir nur über die Wahlen ins House of Representatives. Also das ist das Abgeordnetenhaus, das ist die grössere Kammer von diesen zwei Kammern, die zusammen den Kongress ausmachen.
Und Senatswahlen sind auch nicht betroffen?
Nein, genau. Bei den Senatswahlen hat jeder Bundesstaat zwei Senatoren. Das heisst, dort ist der Wahlkreis der Bundesstaat. Das kennen wir aus der Schweiz auch mit den Ständeräten, wo der Wahlkreis der ganze Kanton ist jeweils. Und die werden nicht neu gezeichnet. Und dort geht es auch nicht darum, dass eine bestimmte Anzahl Leute von einer bestimmten Anzahl Abgeordneten vertreten wird, sondern dort geht es eben darum, dass jeder Staat zwei Senatoren hat.
Also du sagst, Gerrymandering betrifft das Repräsentantenhaus. Kannst du uns das noch ein bisschen erläutern? Wie genau?
Das Repräsentantenhaus hat 435 Sitze und die muss man verteilen nach der Bevölkerungsgröße. Und das ist ein bisschen wie bei uns im Nationalrat in der Schweiz. Da werden auch manchmal Nationalratssitze zwischen den Kantonen hin und her verschoben. In der Schweiz sind aber die Wahlbezirke durch die Gemeinden vorgegeben. In den USA ist das anders. Dort werden die Wahlbezirke separat gezogen. In jedem Wahlbezirk wird alle zwei Jahre ein Abgeordneter gewählt. Und jetzt muss man die Wahlkreise so ziehen, dass jeder Abgeordnete die gleiche Anzahl Leute vertritt. Darum muss man die immer wieder neu zeichnen. Und das Gerrymandering kommt dann dort ins Spiel, weil man eben mit dem ein bisschen spielen kann als Partei, die an der Macht ist. Wir haben zum Beispiel ein Quartier, das sehr stark demokratisch wählt. Jetzt, wenn man den Wahlkreis so zieht, dass das ganze Quartier in einem Wahlkreis ist, dann gewinnen dort Demokraten den Sitz. Wenn man hingegen das Quartier abeinander schneidet, dass die Demokraten plötzlich die eine Hälfte wählt in einem anderen Wahlbezirk, wo die Republikaner in der Mehrheit sind. Und die andere Hälfte der Demokraten wird in andere Wahlbezirke geschickt, wo auch Republikaner in der Mehrheit sind, haben plötzlich die Republikaner alle Sitze und Demokraten keine mehr. Und dem sagt man dann eben das Gerrymandering, dass man probiert, die gegnerischen Wähler so auseinanderzuschneiden, dass die nie mehr eine Mehrheit gewinnen können.
Kennst du ein Beispiel von Gerrymandering?
Ah, Hunderte, also wirklich. Das läuft die ganze Zeit und man muss auch sagen, es läuft auf beiden Seiten, oder? Jetzt in den letzten Jahren ist es bei den Republikanern mehr zum Thema geworden, weil die in mehr Staaten, vor allem in der Mitte vom Land, eben die Mehrheit haben und auch können die Ziege von der Wahlkreis kontrollieren. Wir haben da zum Beispiel North Carolina. Da gibt es plötzlich ganz eigenartige Wahlkreise. Wir haben auch Alabama gehabt. Hast du auch mit der Tina schon mal drüber geredet? Wir haben Louisiana gehabt. Und dort ist es häufig darum gegangen, dass man Gegenden, wo Afroamerikaner wohnen, einfach so auseinandergeschnitten hat, dass ganz sicher kein Afroamerikaner eine Mehrheit überkommt. Und das ist dann auch vom Gericht in mehreren Fällen gestoppt worden, eben zum Beispiel in North Carolina, weil wir gesagt haben, das ist ein rassistisches Gerrymandering oder ein Gerrymandering basierend auf ethnischen Kriterien, was diskriminiert und verfassungswidrig ist. Racial Gerrymandering ist das Stichwort.
Tanja Wern-Bahnhold fragt weiter, ob man jetzt mit Verzerrungen rechnen muss und wo und wem das jetzt gut käme aufgrund von Gerrymandering.
Vieles ist von den Gerichten korrigiert worden. Die Republikaner haben an ein paar Orten die Wahlkreise extrem verzerrt und haben quasi Demokraten probiert zu benachteiligen. Einiges von dem ist übersteuert worden vom oberen Gericht, eben zum Beispiel in Alabama. Wir haben in New York den gegenteiligen Fall gehabt. Dort haben die Demokraten eine Wahlkarte gemacht, die überhaupt nicht den Vorgaben entsprochen hat. Dort könnte es sich eher ein bisschen zugunsten der Republikaner auswirken. Letztlich ist es schwierig zu sagen. Man hat den Eindruck, dass es das Wahlresultat, also die Mehrheit nachher im Kongress, eher nicht vom Gerrymandering abhängt in diesem Jahr, sondern eben davon, wie die Präsidentschaftskandidaten die Basis mobilisieren und wie das nachher dann sich abfärbt, wenn eine höhere Wahlbeteiligung ist, wie das abfärbt dann auf die Kongresswahlen.
Woher kommt der Begriff Gerrymandering zum Schluss?
Das geht zurück auf einen Gouverneur von Massachusetts, Anfang des 19. Jahrhunderts, der heisst Elbridge Gerry und ist eine Zusammensetzung dann aus dem Wort Gerry und dann eben einem Salamander, Gerrymandering. Und das kommt davon, dass der Gerry, der ist auf die Idee gekommen, man könnte eben die Wahlkreise so ein bisschen ganz neu ziehen und der hat dann statt Wahlkreis, das tönt ja nach einem Kreis, darum heisst es auch so, nämlich eine zusammenhängende Einheit, hat er dann so Wahlkreise anvollziehen, die ausgesehen haben wie Salamander, so ganz lang gezogen und an einem Ort hat es einen Kopf gehabt, wo es rausgegangen ist und an einem Ort ein Beinchen und ein Schwanz, genau.
Fabian, ich danke dir vielmals für die Beantwortung von dieser Frage von der Tanja Wern-Bahnhold. Falls Sie auch Fragen haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist immer noch podcasts@tamedia.ch. Zum Schluss weise ich gerne nochmal darauf hin, dass wir am Montag, 28. Oktober, einen Live-Podcast aufnehmen. Beginn ist 19.30 Uhr, und zwar im Kraftwerk an der Selnaustrasse in Zürich. Spezialgast ist dann Elisabeth Bromfen, das ist eine ehemalige Professorin für englische und amerikanische Literatur an der Uni Zürich. Frau Bromfen ist Amerikanerin und politisch sehr engagiert. Wir haben uns sehr gefreut über den hohen Zuspruch zu dem Podcast, den wir live durchführen werden. Es gibt darum nur noch ganz wenig Tickets. Wenn Sie eins möchten, Herr Gatter, gibt es jetzt noch die Möglichkeit. Wir machen nämlich eine Verlosung mit den letzten Tickets. Es gibt 5x2 Tickets zu gewinnen für den Live-Podcast am 28. Oktober. Und zwar müssen Sie uns ein Mail schreiben mit dem Betreff Live-Podcast, und zwar an die Adresse podcast@tamedia.ch. podcast@tamedia.ch. Es ist die gleiche Adresse wie die für die Fragen. Der Einsendeschluss ist der Montag, der 7. Oktober. Der Noah Fendt, unser Produzent, nimmt die verantwortungsvolle Aufgabe, die Sachen zu verlosen. Fabian, nochmal besten Dank und tschüss nach Indiana, Pennsylvania.
Danke dir, Christoph. Ich gehe jetzt noch einen Christbaum posten.
Genau, ja, schau, dass er den Nadel nicht verliert bis zum 24. Dezember.
Zuerst ist noch Thanksgiving.
Das ist die neueste Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, dem Bund, der Berner Zeitung, der Baz und allen anderen Tamedia-Titeln. Und selbstverständlich gibt es uns auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals für Ihr Interesse. Sie hören uns in einer Woche wieder. Am Mikrofon in Indiana, Pennsylvania, ist der Fabian Fellmann. Für die Produktion verantwortlich ist der Noah Fendt und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.